Schön, dass ihr da seid. Ich habe das schon gehört, es geht heute um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Frage, wer ist das nicht? Und wir möchten euch gerne danken für euer Engagement. Und wir wollen euch das sagen, ihr seid echt tolle Leute. So unterschiedlich wie ihr seid, ihr habt wunderbare Begabungen und wir leben als Gemeinde von dem, was ihr einbringt, dass ihr einfach da seid, dass ihr euch engagiert, dass ihr mitbaut an dieser Gemeinde. Und ich sage es euch auch mal so, denkt da bitte nicht zu gering von euch. Ich werde da nicht viel drüber sagen, weil Thorsten wird hinterher noch, also beim Empfang noch etwas sagen. Und dann ist mir heute Morgen aufgefallen, Thorsten, wer sagt denn eigentlich dir Dankeschön, wenn du uns alle Dankeschön sagst? Deswegen wollen wir das an dieser Stelle auch mal tun. Und ich glaube, die wenigsten von uns können ermessen, was der alles schafft. Also neben dem, was er sonst noch so alles schafft natürlich. Hat ja Familie, hat Kinder, hat noch eine Arbeitsstelle nebenher auch noch, die auch anspruchsvoll ist. Also vielen Dank auch für dein Engagement. Und ich glaube, unsere Gemeinde wäre nicht unsere Gemeinde, wenn du dich nicht engagieren würdest. Vielen Dank. Mitarbeiter ist man nicht von Geburt an, man kommt nicht auf die Welt und dann hat man schon so einen Zettel in der Hand, da steht drauf, das hast du zu tun, sondern das wird man ja Mitarbeiter. Und ich habe mich gefragt, wie bin ich damals Mitarbeiter geworden? Ich war so ungefähr 15 Jahre alt, mein Schulfreund und ich, wir wurden angefragt, irgendwie wollten wir auch selber, das war so ein komisches Miteinander. Wir haben jedenfalls nicht Nein gesagt und dann wurde uns die Jungschar zugetraut, muss man wirklich sagen. Ein älterer, erfahrener Mitarbeiter hat uns begleitet. Wie gesagt, wir waren Grünschnabel noch damals. Aber man hat uns auf Schulungen geschickt. Und wenig später hat man uns die Gruppe alleine zugetraut und wir haben sie alleine verantwortet. Wir waren die Ersten, die gekommen sind und die Letzten, die gegangen sind. Und das nach einem langen Schultag. Und wir haben uns nicht nur die Zeit, in der wir die Gruppenstunde hatten, getroffen, sondern nochmal zusätzlich einen Abend pro Woche. Und wie das so bei jungen Leuten ist, wir waren da auch im Jugendkreis und im Posaunenchor und im Mitarbeiterkreis und Jugendandacht, also wir waren dauernd unterwegs, weghören, die Schule, die haben wir irgendwie so nebenher gemacht. Mitarbeiter sein, Jugendarbeit und Gemeinde, das war unser Leben. Dieses Engagement war für uns keine Last, das hat uns Freude gemacht und wir haben uns geehrt gefühlt, in der Gemeinde mitarbeiten zu dürfen. Ich erzähle das nicht, um mich selber zu loben und zu sagen, mein toller Mann, hier bin ich übrigens nicht. Ich erzähle das, weil ich so den Eindruck habe, dass sich da was verändert hat. Ich höre heute so oft, wenn ich mit Menschen rede, zwischen den Zahlen, die sagen sie nicht direkt, so zwischen den Zahlen höre ich dann oft, bitte nicht noch mehr. Ich habe den Eindruck, vielen wird die Aufgabe zu mühsam und zu anstrengend. Und dann erleben wir natürlich auch, wie sich Mitarbeiter zurücknehmen und aussteigen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir älter und weniger werden. Die Kräfte lassen nach, das ist so bei mir auch. Aber damit ist meiner Ansicht nach noch nicht alles erklärt. Ich habe den Eindruck, bei vielen von uns ist irgendwie die Luft raus, oder? Die Freude fehlt. Die Leidenschaft ist uns verloren gegangen. Wir tun, was wir tun, so eher aus Pflichtbewusstsein. Wer macht es sonst? Und kein Wunder, wenn uns dann der Dienst zur Last wird. Ich möchte euch heute nicht zur Mitarbeit motivieren. Ich kann das nicht. Motivieren müsst ihr euch schon selber. Denn oft geht ja der Schuss dann nach hinten los, wenn man sowas versucht. Ne? Dann entsteht eher noch mehr Druck. Und das möchte ich heute auf keinen Fall. Was will ich dann? Ich möchte davon reden, wie gut es tut, sich für Jesus einzusetzen. Dass das Freude macht, dass unser Leben dadurch reicher wird. Und wenn wir auf ein paar Dinge achten, wird uns unsere Mitarbeit auch nicht überfordern. Über vier Punkte möchte ich heute reden, die uns Mitarbeiter vor der Überforderung schützen. Mein erster Punkt ist, es beginnt damit, dass Gott mir dient. Damit beginnt alles. Die Kraftquelle, aus der wir unseren Dienst heraus tun, ist Gott. Gott dient uns immer zuerst. Wenn ich meine Aufgabe aus meiner eigenen Kraft bewältige, dann werde ich sehr schnell an meinen Grenzen sein. Dann bin ich müde, dann fühle ich mich ausgelaugt, dann wird mich die Freude verlassen, dann werde ich nachlässig und manche vielleicht fangen schon an, so in diesen Ist-mir-doch-egal-Modus, in diese Wurstigkeitssituation hineinzurutschen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen und bitte, dann sollten wir miteinander reden. Wenn wir in der Gemeinde und im Reich Gottes mitarbeiten, dann tun wir das, weil Gott uns zuerst dient. Unser Vater im Himmel hat uns zuerst geliebt. Jesus dient uns darin, dass er sein Leben für uns gibt. Und wir sind dem guten Hirten so viel wert, dass er alles stehen und liegen lässt, um uns hinterherzugehen und um uns zu suchen, zu finden, nach Hause zu bringen. Unser Dienst beginnt damit, dass Gott uns zuerst dient. Und dass Gott uns dient, das bewegt uns nun, dass wir ihm auch dienen. Wir dienen Gott aus Dankbarkeit. Wir dienen Gott, weil er uns die Hände füllt, weil er uns mit Güte und Liebe überschüttet, weil wir ihm wertvoller sind als sein eigenes Leben. Wir dienen Gott aus Dankbarkeit, aber nicht in eigener Kraft. Woher kommt dann die Kraft her? Was bewegt uns? Um diese Frage zu beantworten, halte ich einen Satz aus dem Römerbrief für hilfreich. Diejenige, die gerne Römerbrief haben möchte, ist heute leider nicht da. Sagt sie bitte weiter. Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, Vers 14, ich zitiere jetzt nach Luther, ist uns wahrscheinlich, also jedenfalls mir der bekanntere vom Klang her. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Paulus spricht hier davon, woran man einen Christen erkennt. Ein Christ ist jemand, der vom Geist Gottes getrieben ist. Und treiben, das klingt jetzt so, wie wenn einer eine Kuh in den Kuhstall treibt. Wenn das so wäre, wäre es ja fatal. Das griechische Wort an dieser Stelle, Luther hat es ein bisschen volkstümlich übersetzt, meint aber ganz was anderes. Er meint die Kraft, die uns bewegt. Dieses Wort spricht von dem Motor, der uns antreibt. Und jetzt sind wir bei der Motivation. Es geht nicht darum, dass uns einer mit Gewalt zu etwas zwingt. Hier geht es um den Geist Gottes als die Kraft, die uns in Bewegung setzt und die uns in Bewegung hält. Gottes Geist wirkt in uns. Wie ein Motor ein Fahrzeug in Bewegung setzt, in Bewegung hält, so bewegt der Geist Gottes Christen. Und jetzt frag dich doch bitte einmal, was bewegt mich denn wirklich? Was motiviert mich? Ist es der Geist Gottes oder irgendeine Pflicht oder was vielleicht sonst noch? Ob ich vom Geist Gottes erfüllt bin, zeigt sich nicht an spektakulären Erfahrungen. Toll, was ihr da erlebt habt, ja? Aber entscheidend ist die Kraft, die mich bewegt, Gott zu dienen. Das ist ein Zeichen des Geistes Gottes, dass da die Kraft da ist, die mich bewegt, Gott zu dienen. Bewegt dich die Kraft Gottes? Bist du vom Heiligen Geist erfüllt? Lebt Christus in dir? Fließt in dein Herz die Liebe Gottes hinein? Setzt sich das, was Jesus getan hat, in Bewegung? Oder bist du noch bei dir selber? Drehst du dich noch um dich selbst? Und lebst du dein Leben noch nach deinen Vorstellungen, entsprechend deinen Möglichkeiten? Du wirst nicht dadurch zum Mitarbeiter, dass du gezwungen wirst oder überredet wirst. Aber wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann wird er dich in Bewegung setzen. Lass das bitte zu. Lass dich von Gottes Kraft bewegen. Er will dich voranbringen. Und solltest Gottes Geist dich nicht bewegen und du wünschst dir, dass das gerne geschieht, dann wäre es gut, du denkst nochmal über deine Beziehung zu Jesus nach und wir können auch gerne darüber reden. Das Erste war das. Das Zweite, ich sage ja zu mir. Ich bin Gottes Geschöpf. Er hat mich aus Liebe geschaffen. Ich bin wunderbar gemacht. Gott hat seine Kreativität in mein Leben hineingelegt. Seine Schöpferkraft wirkt in mir. Und deswegen arbeite ich gern. Ich tue das nicht, weil ich das muss, sondern weil das mir entspricht, meinem Menschsein entspricht. Ich bin mit Gottes Schöpferkraft begabt. Seine Kreativität bewegt mich. Und deswegen sage ich mal so scharf, arbeiten ist zutiefst menschlich. Wir sind nicht zum Faulenzen gemacht. Ich bin Gottes geliebtes Geschöpf, aber ich bin nicht Gott. Das muss man unterscheiden. Gott hat mich begabt und zugleich aber auch begrenzt. Ich bin nicht so wie die anderen. Gott hat keine Maschine, die immer die gleichen Typen ausspuckt. Er macht sich bei jedem von uns liebevolle Gedanken und gestaltet jeden von uns individuell. Jeder von uns ist ein Einzelanfertigung Gottes, ein Unikat. Gott hat mich wunderbar gemacht und als er fertig war und mich angeguckt hat, so lese ich es auf der ersten Seite der Bibel, da hat er gesagt, es ist sehr gut geworden. Und ihr Schüler wisst, sehr gut, das ist eins mit Sternchen. Besser geht's nicht. Ich muss nicht sein, wie die anderen sind. Ich brauche auch nicht neidisch auf sie zu schauen. Weil Gott ja zu mir sagt, kann ich auch ja zu mir sagen. Und ich bin dankbar für das, was Gott an mir tut. Und ich bin zugleich auch gespannt, was er noch aus mir machen wird. Das Dritte, ich probiere mich aus. Das ist wahrscheinlich für uns als Gemeinde der kritischste Punkt hier. Weil ich nicht Gott bin, bin ich auch nicht perfekt. Und ich muss nicht perfekt sein. Ich darf sein, der ich bin und ich darf entdecken, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Um das zu entdecken, probiere ich mich aus. Ich erlebe Erfolge und ich mache Fehler. Und so lerne ich mich selber besser kennen, meine Persönlichkeit reift, ich werde immer mehr zu dem, wie Gott mich meint. Wir lernen übrigens am besten aus unseren Fehlern, wissen wir das? Und trotzdem verstärke ich nicht das, was mir misslingt. Und ich reibe mich auch nicht mehr an dem, was ich nicht kann. Ich erweitere meine Begabungen und ich lasse mich deswegen ausbilden. Ich gehe auf Schulungen, ich nehme Mentoring und Begleitung in Anspruch, ich übe, ich studiere Bücher, Fachbücher und die Bibel. Jünger sein, das bedeutet, bei Jesus in die Schule zu gehen. Jünger heißt Schüler. Und erfahrene Mitarbeiter sind meine Trainer und meine Mentoren. Die Gemeinde wird zum Übungsfeld. Wir als Gemeinde lernen, mit Fehlern umzugehen. Wir nehmen unsere perfektionistischen Anforderungen zurück. Wir werden barmherzig, wir werden menschlich. Es muss nicht immer jeder alles gleich sofort richtig machen. Fehler sind erlaubt. Und Scheitern ist möglich. Ich sage es nochmal, wir nennen uns Jünger und sagen damit, wir gehen bei Jesus in die Schule. Das heißt, wir sind alle miteinander noch in der Ausbildung. Wir üben noch. Deswegen lernen wir. Wir lernen, aufeinander zu hören. Wir üben Kritik und äußern Kritik. Und wir lernen, wie wir das tun. Wir formulieren sie so, dass sie aufbaut und nicht zerstört. Wir üben ein, verlässlich und verbindlich unsere Aufgaben zu übernehmen. Wir leben nicht nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Wir stehen zu unserem Wort und wir halten, was wir versprechen. Wir bleiben nicht auf dem Stand stehen, den wir erreicht haben. Wir entwickeln uns weiter. Ja, jetzt ist, die Mama ist doch da, ist alles gut. Ne? Wir entwickeln uns weiter. Gott ist mit uns noch nicht am Ziel. Und wir sind gespannt, was er aus uns macht. Und wir tun nicht nur das Alte und das Bewährte, wir wagen Neues. Wir probieren Dinge aus, die wir noch nie getan haben. Und wir streichen den Satz aus unserem Vokabular, das hat es ja noch nie gegeben. Das streichen wir. Und wenn es nicht gelingt, wenn wir wirklich scheitern, wenn wir Fehler machen, was passiert? Wenn man übt, passiert es. Und die Welt geht nicht unter. Wer, wenn nicht wir Christen, können mit Fehlern umgehen? Wer, wenn nicht wir Christen, können mit Scheitern und mit Schuld umgehen? Und wer kann vergeben, wenn nicht wir? Und wem ist vergeben, wenn nicht uns? Was soll's? Wir fallen auf die Nase, stehen wieder auf, richten die Krone und gehen weiter. Wir haben einen Gott, der Schuld vergibt. Ihm ist es ein leichtes, auf krummen Linien gerade zu schreiben. Unser Versagen ist ihm kein Problem und das sollte uns gelassen machen. Und das vierte und letzte. Ich übernehme selbstständig Verantwortung. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich gehe bei ihm in die Schule. Ich lerne nicht aus und im Himmel. Erst dann bin ich vollkommen. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin gewachsen, ich bin gereift, ich habe was gelernt, ich kann was und manches gelingt mir. Und darum übernehme ich selbstständig einen Aufgabenbereich. Ich habe das ausprobiert, ich habe das geübt, ich kann das und ich muss jetzt nicht dauernd immer fragen, ist das richtig, was ich da tue? Aber ich habe einen Ansprechpartner, der immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Ich tue meinen Dienst selbstständig und selbstverantwortlich. Ich mache nicht nur meine Arbeit, ich diene darin Gott. Und das macht mir Freude. Und die anderen dürfen das gerne merken. Ich bin zuverlässig und verbindlich. Wenn ich etwas in die Hand nehme, dann kümmere ich mich darum, dass es auch klappt. Ich bin rechtzeitig und pünktlich da und ich bereite mich nicht nur gut vor, sondern ich räume auch hinterher wieder auf. Ich habe Zeit für Menschen, für die Menschen, die Gott mir anvertraut hat. Und Menschen sind mir wichtiger als das Geld, als die Häuser oder als Ordnungen. Ich diene Gott. Ich tue das mit den Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat. Ich diene aus Dankbarkeit. Ich erlebe, dass die Kraft Gottes da ist, die mich bewegt. Und ich spüre, jetzt bin ich ganz bei mir. Jetzt bin ich ich selbst. Ich werde zu dem, den Gott geschaffen hat, auch mit meinen Gaben und Grenzen. Ich bin ganz nah im Herzen Gottes. Mein Dienst erfüllt mich, er macht mir Freude. Und zugleich lobe ich Gott mit meinem Dienst, ich ehre ihn. Ich bin etwas zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ich diene Gott in der Kraft, die er mir gibt, und sein Geist bewegt mich. Amen. Wir wollen miteinander noch beten. Und ich möchte das, ja, wer mag, kann dazu gerne aufstehen. Danke, Jesus, dass deine Liebe uns gilt. Völlig unabhängig davon, wer wir sind, ob wir dich lieben oder nicht, du liebst uns immer zuerst. Danke, dass wir aus deiner Liebe heraus leben, dass du uns deine Liebe ins Herz hineinfüllen lässt. Und ich möchte dich bitten, dass wir es zulassen, dass uns deine Liebe, dein guter Geist bewegt, dass es uns dazu bewegt, dir zu dienen. Und danke für das, was dann auch noch passiert. Dass wir zu uns selber kommen, dass wir uns selbst entdecken, dass wir merken, wer wir sind. Herr, das tut uns gut, dass wir dir dienen. Es tut dieser Welt gut und ihren Menschen, dass wir dir dienen. Und dich lobt es und ehrt es und preist es. So wollen wir es gerne tun. Verzeih uns, wo wir manchmal meinen, wir machen es aus eigener Kraft, wir könnten es besser, als du es uns sagst. Nimm das weg. Befreie uns zu einem Dienst für dich. Und lass uns erleben, wenn wir in deiner Kraft dir dienen, dann gelingt es, dann wird es auch keine Überforderung. Amen. Und miteinander und füreinander beten wir so, wie es uns der Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich, haben wir gesungen, und das nehmen wir nach Hause, dass Gott uns segne, dass er mit uns geht, dass sein Geist in uns lebt, dass er in unser Herz, in unser Leben hineinkommt und unser Leben in Bewegung setzt. Das ist Gottes Segen. Und das würde ich euch gerne zusprechen in dem Segen. Empfangt den Segen Gottes. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.